Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Kovac.
Radio Kovac.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi.
Willkommen bei Delphin auf Radio Jerevan und am heutigen Nachmittag wollen wir uns in die graudunkle Wildnis hineinbegeben, die der britische Kulturhistoriker David Blackburn in seinem Buch Die Eroberung der Natur, eine Geschichte der deutschen Landschaft beschrieben hat. Wenn es nämlich darum geht, wie die Deutschen zwischen 1925 und 1945 versuchten, das Landschaftsbild für ihre Zwecke umzumodeln, umzuformulieren und in eine Blut- und Bodenpolitik einfließen zu lassen, also quasi eine Umweltbetrachtung, eine Landschaftsbetrachtung unter rassischem Vorbild. Da gab es eine ganze Reihe von Autoren, die da schön vorgebaut hatten, bevor die Nazis auch politisch an die Macht kamen. Unter anderem ein Autor namens Bürgener, der den Polen mit Blick auf Wiesen- und Sumpflandschaften im Osten empfohlen hatte, dass ein wahrhaft kolonisierendes Volk doch sich seiner Mission im Osten bewusst sein müsse, dass einer umfassenden Trockenlegung von Sümpfen nämlich verpflichtet sei, ein Volk kühn genug, um zu erkennen, dass dies bedeute, eine biologisch richtige Lösung für seine slawische Bevölkerung zu finden und zudem eine biologisch richtige Lösung für das Problem seiner jüdischen Bewohner. Und dabei war es also offenbar nicht das polnische Volk, das dieser Bürgener im Sinn hatte, sondern dieses Argument hatte eine klar erkennbare politische Dimension. Ebenso wie praktisch alle Deutschen, die in diesen Jahren über Polen schrieben, hatte Bürgener ein Auge auf die westlichen Grenzgebiete Polens, also die sogenannten verlorenen deutschen Gebiete in Posen, Westpreußen und Schlesien und auch den polnischen Korridor, der Ostpreußen vom übrigen Deutschland trennte. Das musste für einen Gdansker wie Bürgener ein besonders wunder Punkt sein, wenn er also behauptete, Polen habe seine Territorien im Osten vernachlässigt, weil es ein größeres Interesse daran habe, neues deutsches Land im Westen zu assimilieren, ging es ihm letztlich darum, politische Punkte zu sammeln. Hier war eine weitere Gelegenheit, die Kompetenz und sogar die Legitimität des polnischen Staates in Frage zu stellen, eine indirekte Möglichkeit, auf die polnische Zerstückelung Deutschlands hinzuweisen. Dieser Bürgener trat in die Fußstapfen der unzähligen Verfasser von Flugschriften, Politiker, Reiseschriftsteller und Historiker, die seit 20 Jahren ihren Ressentiments gegenüber Polen freien Lauf ließen und eine Revision des Versailler Vertrages forderten.
Die Stadt Danzig war schon zur Zeit der Ordensritter ein Bollwerk des Deutschtums nach dem Osten. Mit der Blütezeit der Hanse wuchs ihre Bedeutung und ihr Wohlstand. Häuser und Tore sind Zeugen dieser stolzen Vergangenheit. Sie zeigen heute wie immer den urdeutschen Charakter dieser Stadt. Diese alte deutsche Stadt wurde durch das Diktat von Versailles vom Mutterlande gerissen und zu einem sogenannten Freistaat unter der Kontrolle des Völkerbundes gemacht. Diesem Freistaat wurden zugunsten der Polen zahlreiche Verpflichtungen aufgezwungen. So erhielten die Polen innerhalb der grünen Linie zum Beispiel eine eigene polnische Posthoheit, polnische Eisenbahn und eine eigene Zollhoheit. Auf der Westerplatte am Eingang zum Danziger Hafen legten die Polen widerrechtlich ein Munitionslager an. Gegen den Sinn aller vertraglichen Vereinbarungen baute Polen den Hafen Gdingen aus, um den Verkehr von Danzig abzulenken und es wirtschaftlich zu erdrosseln. Alle diese empörenden Maßnahmen wurden zugunsten des polnischen Staatsgebildes getroffen, das sich aus 8 verschiedenen Nationalitäten zusammensetzte. Deutsche, Weißrussen, Ukrainer, Litauer, Slowaken, Tschechen, Polen und Juden. Alle diese Nationalitäten wurden unter Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter die polnische Zwangsherrschaft gebeugt.
Und irgendwann hatte fast jeder von ihnen das mittlerweile bekannte Thema aufgegriffen und vor der Welt ein Klagelied angestimmt, dass es Deutsche gewesen seien, die Wälder gerodet, Sümpfe trockengelegt, Flüsse reguliert, Felder und Viehweiden geschaffen hätten, kurzum Deutsche, die einen Garten hervorgebracht hätten, den die Polen jetzt verkommen ließen.
Und wir werden in 50 Jahren hier ein blühendes deutsches Land haben, wo kein Pole und kein Jude mehr vorhanden sein wird. Das ist die Wahrheit.
Wie Erich Gierach es schwülstig ausdrückte, der Heimatschein der Deutschen im Osten ist nicht ein vergilbtes Pergament, sondern das sind die lachenden Fluren und blühenden Feldern, die sie der wilden Natur abgerungen haben. Das waren Argumente in eigener Sache in der Absicht, deutsche territoriale Ansprüche zu stützen. Zugleich brachten sie aber auch eine tiefreichende deutsche Fantasie über eine Ostkolonisierung zum Ausdruck. Durch Bürgeners gesamtes Buch zieht sich eine unausgesprochene Drohung gegenüber den Polen. Er sagt seinen Lesern, dass es sich im Hinblick auf die Zukunft der Pripjet-Sümpfe im Osten Polens wirtschaftlich und ethnisch schon nicht mehr allein um ein innerstaatliches Problem Polens handelt, sondern bereits um eine gesamteuropäische Frage. Es ist dasselbe Argument, das wir in den Büchern von Oberländer und Serafim über Polen finden. Auch hier spiegelt sich im Gedankengang die Tagespolitik. Deutsche Ambitionen im Osten und Feindseligkeit gegenüber den verwundbaren unabhängigen Staaten zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Außerdem verrät es das Vorherrschen eines geopolitischen Denkens im Deutschland der 30er Jahre. Das offensichtlichste Anzeichen dafür war der zunehmend inflationäre Gebrauch des Begriffes Raum, Lebensraum, Großraum, europäischer Raum, bis er schließlich jede Bedeutung verloren hatte. Der Geograf Walter Kristaller, ein Außenseiter in seiner Disziplin, äußerte sich mehr als kritisch über die Mythologisierung dieses in Mode gekommenen Wortes. Gerade, dass der Raum eine Sehnsucht unserer Zeit geworden ist, verführt leicht selbst den Wissenschaftler dazu, nun mit dem Schlagwort Raum alles erklären zu wollen und alles zu decken. Er fuhr fort. Man begnügt sich zu leicht mit Schlagworten von der Kraft, die in einem Raum liegt oder von ihm ausgeht, von der Enge des Raums, der Herrschaft des Raums, der Magie des Raums. Der Raum ist kein Zauberer, kein übersinnliches Wesen. Bürgeners Schlussseiten lassen zweifellos das überladene und fast mystische Denken, das Kristaller beschrieben hat, erkennen. Er spinnt einen Traum vom osteuropäischen Raum der Zukunft. Nach seinen Worten stand Polesie am Scheideweg zwischen Ost und West, Nord und Süd. In seinem unterentwickelten Zustand war es eine Schranke für Verkehrswege zwischen Ostsee und Schwarzem Meer und noch weiter zu Levante, nach Ostafrika und Indien. Die polnischen Pripjet-Sümpfe waren der Schlüssel zur Anlage von Flusstransportwegen und einer Landbrücke, die Danzig, Riga und Memel mit der Kornkammer der Ukraine verband, der Industrie des Donetsk-Beckens und dem Öl des Kaukasus. Er hätte nur ein paar dieser großen, dynamisch wirkenden Pfeile, die von den nationalsozialistischen Planern so gern auf ihre Landkarten gemalt wurden, hinzufügen brauchen und Bürgeners Gesamtplan hätte perfekt in den deutschen Generalplan Ost gepasst, der in den folgenden Jahren erstellt wurde.
Da wird der Siedlungsraum für Deutschland, ja, in großen Siedlungsachsen im Norden mit Städten dazwischen bis Leningrad vorangetrieben, im Süden, Südosten bis zur Krim. Also man hat zum Beispiel daran gedacht, die Südtiroler auf der Krim anzusiedeln. Und in diesem Generalplan Ost wird dann definiert, was mit der einheimischen slawischen Bevölkerung passieren soll. Dass die Juden ermordet sind, setzt der Generalplan Ost von 1941 voraus. Ja? Und von der slawischen Bevölkerung sollen etwa 50 Millionen sterben. Und zwar durch Fußmärsche, durch Massendeportationen Richtung Ural, die direkt als Todesmärsche verstanden werden. Und der Rest als Arbeitssklaven, vorläufig oder für dauerhafte Zeit.
Warum wurde diese befreiende Vision einer Entwicklung nicht verwirklicht? Bürgener kannte die Antwort. Es lag lediglich an der unnatürlichen politischen Organisation des europäischen, insbesondere des osteuropäischen Raumes. Das war eine bedrohliche Feststellung und eine prophetische dazu. Im selben Jahr, in dem das Buch erschien, wurde der fragliche osteuropäische Raum radikal neu organisiert.
Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.
Am 23. August 1939 schockierten das nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion die diplomatische Welt mit der Unterzeichnung eines Nicht-Angriffspaktes. Er enthielt ein geheimes Zusatzprotokoll darüber, wie Polen geteilt werden sollte.
Die polnischen Provokationen werden von Tag zu Tag unerträglicher. Immer toller tobt der polnische Terror gegen die wehrlosen Volksdeutschen, die das Versailler Diktat gegen ihren Willen zu polnischen Staatsbürgern gemacht hatte. Zu Tausenden flüchten sie vor den polnischen Mordbanden auf reichsdeutsches Gebiet. Ihre zurückgebliebenen Höfe werden von den Polen planmäßig in Brand gesteckt und verwüstet. Trotzdem bietet der Führer noch einmal eine friedliche Regelung des Konfliktes an. Als Polen auch dieses Angebot zurückweist, erklärt daraufhin der Führer am 1. September 1939, dass von jetzt an Gewalt gegen Gewalt gesetzt werde. Im Zeichen schwerster polnischer Bedrohung erklärt Danzig am 1. September 1939 seine Heimkehr ins Reich.
Am 1. September fiel Deutschland von Westen in Polen ein. Gut zwei Wochen später folgten die sowjetischen Truppen aus dem Osten. Bis zum Ende des Monats war Polen von den beiden Großmächten überrannt und aufgeteilt worden. Jede der beiden machte sich auf brutale Weise daran, ihr neues Territorium umzugestalten.
Am 18. Tage des Feldzuges treffen sich die deutschen Truppen mit den inzwischen von Osten in Polen einrückenden russischen Formationen. Nach kurzen Verhandlungen wird zwischen den beiderseitigen Interessengebieten eine Demarkationslinie vereinbart, die nach weiteren Verhandlungen des Reichsaußenministers von Ribbentrop in Moskau endgültig festgelegt wurde.
Polesie fiel auf die sowjetische Seite der neuen Grenze. Erst 1941 sollte die Region in den deutschen Plänen wieder in Erscheinung treten. Als es soweit war, wurden die Pripyat-Sümpfe zu einem Ort, an dem Martin Birgeners Vorstellungen bis zu ihrem völkermordenden Abschluss verfolgt wurden.
Wir stehen nicht vorübergehend hier, sondern wir sind als Nationalsozialisten und Bannerträger einer europäischen Zukunft hierher gekommen, um für immer hier zu stehen und hier zu bleiben.
Überall, wo Volksdeutsche wohnen, heißen sie unsere tapferen Soldaten mit dankerfülltem Herzen willkommen. Die Schreckenstage des polnischen Terrorregimentes sind für sie endgültig vorüber. Alle Zeichen der Fremdherrschaft werden schnell beseitigt.
Wir sind in David Blackburns kulturhistorischem Buch »Die Eroberung der Natur – Eine Geschichte der deutschen Landschaft« hier bei Delfin auf Radio Erevan und schauen uns an, wie Rasse, Bodengewinnung und Völkermord Hand in Hand gingen mit einer Umweltbetrachtung der Deutschen in dieser Zeit. Nach dem raschen Erfolg der Blitzkrieg-Taktik wurde das polnische Territorium, das an Deutschland fiel, wiederum in zwei mehr oder weniger gleich große Gebiete geteilt. Die westlichen Gebiete wurden vom Reich als Reichsgau Posen, später in Reichsgau-Warteland oder Wartegau umbenannt und das Reichsgau-Danzig-Westpreußen annektiert, während ein schmaler Grenzstreifen zwei bestehenden deutschen Ländern zugeschlagen wurden. Mit diesen eingegliederten Ostgebieten, in denen hauptsächlich polnische Katholiken und Juden wohnten, verschoben sich die deutschen Ostgrenzen weit hinter die Grenzen der Gebiete, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg an Polen verloren hatte. Alles, was zwischen diesem neu angeschwollenen Reich und der Demarkationslinie mit der UdSSR lag, ein Territorium, in dem rund 10 Millionen Menschen lebten und zu dem Warschau gehörte, wurden als Generalgouvernement der besetzten polnischen Gebiete bezeichnet. Als polnischer Rumpfstaat unter vollständiger deutscher Kontrolle wurde er von dem nationalsozialistischen Juristen Hans Frank in der historischen Burg Krakaus regiert. Das Generalgouvernement sollte dem Reich als Quelle von Arbeitskräften und Rohstoffen dienen. Gleichzeitig sollten rassisch unerwünschte Elemente aus Deutschland dorthin deportiert werden. Anfang Oktober 1939 wurde Reichsführer SS Heinrich Himmler von Hitler beauftragt, das Deutschtum zu festigen. Himmler nannte sich fortan Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, ohne dass dieser Titel jemals in Frage gestellt worden wäre. Dieser Auftrag enthielt zwei Hauptbestandteile. Auf der einen Seite sollte Himmler im Ausland lebende Volksdeutsche zurückholen und in den neu eroberten Gebieten für sie und für Bürger aus dem Altreich bäuerliche Siedlungen planen. Gleichzeitig war seine Aufgabe die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das Reich und die deutsche Volksgemeinschaft bedeuten. Dieser Auftrag bezog sich ganz speziell ebenfalls auf die neu eingegliederten Gebiete, in denen die sogenannten fremden Elemente tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Dieser doppelte Auftrag hatte ein Programm zur Bevölkerungsumsiedlung und rassehygienische Maßnahmen im Osten zur Folge.
Diese feigen Heckenschützen und Franktireure waren auch meist die Rädelsführer der zahllosen Bluttaten an wehrlosen Volksdeutschen. Sie werden überall sofort verhaftet und ihrer gerechten Strafe zugeführt. In den großen Gefangenenlagern wird das polnische Mordgesindel den misshandelten Volksdeutschen gegenübergestellt. Hier erkennt einer von ihnen den Mörder seines Bruders. Hier der berüchtigte Meuchelmörder von Konitz, der schwer verwundeten deutschen Soldaten die Augen ausgestochen und sie auf bestialische Weise zu Tode gequält hat. Diese auch von neutralen Ausländern beglaubigten Untaten werden von England glatt abgestritten. Dafür wärmt die feindliche Lügenpresse ihre alten Gräuelmärchen aus dem Weltkrieg wieder auf. Wie damals behaupten sie auch jetzt, die Kirche vom Hellen Berge mit dem Bild der schwarzen Madonna von Czernstochau sei von den deutschen Barbaren zerstört worden. Diese lange nach der Besetzung Czernstochaus aufgenommenen Bilder beweisen die Unversehrtheit des katholischen Heiligtums.
Und es gab dann sehr aufdringlich rote Plakate mit Reihen von Namen von zum Tode verurteilten Polen. Nicht nur zum Tode verurteilt, sondern nach der Exekution wurden die Namen zur Abschreckung veröffentlicht. Auch meistens mit dem Grund, wegen Schwarzschlachtung, wegen Schwarzhandel, wegen Befehlsverweigerung etc. etc. Das waren, wenn ich das richtig sehe, Standgerichte, nicht normale Gerichtsbarkeit, die die Polen verurteilten und wo sie dann exekutiert wurden.
Und dann, als der Lastwagen voll beladen war, hat man uns in dieses Lager dorthin gebracht. Und es war ein kalter Tag, es hat auch so geregnet. Und wir sind stundenlang auf der Straße dort draußen vor den Baracken gestanden und wussten nicht, was mit uns geschehen wird. Sämtliche Menschen, die dort abgeholt wurden, waren Polen. Und es waren zum größten Teil Akademiker und auch wohlhabende Menschen, die man damals dorthin gebracht hat. Diese Aktion war eigentlich die erste, um die Stadt Poznań, damals schon wieder Posen, zu germanisieren.
Wir hören David Blackburns Eroberung der Natur und sind im Deutschland der 30er Jahre. Rasse, Bodengewinnung und Völkermord, als landschaftspolitische Grundlagen. Zeitgenossen sprachen des Öfteren von einem Ostrausch. Der Begriff bürgerte sich so sehr ein, dass manche Nationalsozialisten ihn sogar ironisch gebrauchten. Journalisten, die aus dem sogenannten Altreich angereist waren, um die Früchte des deutschen militärischen Erfolges anzusehen, wurden von diesem Rausch erfasst. Aber man konnte ihn auch unter den tausenden junger Frauen finden, Studentinnen, BDM-Führerinnen, Kindergärtnerinnen, Schulhelferinnen, die in den Osten gekommen waren, um ihren Beitrag zur nationalen Sache zu leisten und die unter Umständen mit Befugnissen ausgestattet waren, die in einem deutlichen Kontrast zu unserer gewohnten Vorstellung von der Rolle der Frauen im Dritten Reich standen. Doch der Ostrausch machte sich möglicherweise am stärksten bei jungen Beamten und Fachleuten bemerkbar, die hier Aufstiegsmöglichkeiten fanden, die alles überstiegen, was sie zu Hause hätten erwarten können, und scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten hatten, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Das galt gleichermaßen für diejenigen, die hierher auf eine feste Stelle versetzt worden waren, wie für Personen, die im Auftrag ihrer Berliner Behörde herumreisten, wie die Beauftragten Friedrichs des Großen fast 200 Jahre zuvor. Das Gefühl, die Welt zu Füßen zu haben, zeigte sich nirgends deutlicher als bei den Planungsbeamten, die in Himmlers Kommissariat zur Festigung deutschen Volkstums tätig waren. Konrad Meyer, ihr Chef, gebrauchte das Bild von einem Neuland, um die angegliederten Gebiete zu beschreiben. Dasselbe tat der Dorfplaner Herbert Frank. Erhard Mäding, einer der beiden Beamten, die für die Gesamtlandschaftsplanung zuständig waren, berauschte sich an dem Gedanken, dass er auf einer Tabula rasa schrieb: Die Neuschaffung der östlichen Landschaft hat kein Vorbild. Der andere, Heinrich Wiebking-Jürgensmann, verhieß eine Gruppe von jungen Deutschen, von denen er über die vordringliche Aufgabe sprach, die sie im Osten erwartete, eine Blütezeit für deutsche Landschafts- und Gartengestalter, die alles das übersteigt, was selbst die heißesten Herzen unter uns erträumten. Friedrich Kann schwärmte, dass die Erweiterung des deutschen Lebensraumes Möglichkeiten in einem bisher in der Geschichte noch nicht dagewesenen Umfang eröffne. Rausch ist fast eine Untertreibung für eine derartige Verzückung.
Auch die Männer des Reichsarbeitsdienstes bewähren sich im besonderen Maße bei der Wiederherstellung der zerstörten Straßen und Brücken. Nach kurzer Zeit bereits können unsere Soldaten über die neu geschlagenen Brücken ziehen.
Das Erste, was jedem ins Auge springen muss, der sich mit den deutschen Plänen für die östliche Landschaft Europas beschäftigt, ist deren Ausmaß. Die Mitarbeiter von Konrad Meyer waren nicht an einer partiellen Veränderung interessiert, sie wollten das Land in seiner Gänze umgestalten. In den großen Worten, die in den Planungspapieren immer wieder vorkommen, ging es in ihrer Arbeit um Grundlagen der totalen Planung, umfassende Maßnahmen, die Neugestaltung der Landschaft oder die organische Raumgestaltung. Eine Reihe von Schlüsselwörtern stützte diese Pläne ab. Eines von ihnen war Aufbau, das schnell in den NS-Jargon in der Wendung »Die Aufgabe des Aufbaus im Osten« Eingang fand.
Auch die Errichtung von neuen Arbeitersiedlungen und Dörfern steht mit an erster Stelle des Aufbauprogramms im Osten.
Ein anderes war Gestaltung. In einer Prosa, die perfekt den knarrenden, hauseigenen Stil der Nazis erfasste, pries Arthur von Machui den Begriff Landgestaltung. Warum? Weil er in dem Wort Gestalten einen umfassenden schöpferischen Willen zum Ausdruck bringt, ein universales, aktives Element. Erhard Mäding schaffte es, den Begriff Gestaltung oder eines seiner Komposita in einem dreiseitigen Aufsatz nicht weniger als 21 Mal unterzubringen. Das Wort war ein Talisman, ähnlich dem Wort Raum. Es bezeichnete eine Bestrebung, die gesamte Landschaft des Ostens nach dem Bild einer deutschen Landschaft zu gestalten. Hierzu gehörten auch Straßen, Eisenbahnverbindungen und Wasserwege. Der Raumordnungsplan umfasste alles, was vom Standort und der Anlage neuer Dörfer, also Hauptdörfer und Satellitendörfer, bis zu den Bauernhäusern, den Wirtschaftsgebäuden und den Gemeinschaftseinrichtungen in ihrem Innern und den Feldern und Wiesen dahinter. Ob die Planer Zeit- und Bewegungsstudien verwendeten, um die Musterküche in einem Bauernhaus zu entwerfen, oder die Theorie der zentralen Orte wie Kristaller heranzogen, um den Standort neuer Siedlungen festzulegen, die Form der Felder vorzugeben, keinen spitzen Winkel unter 70 Grad, oder darauf bestanden, dass Anpflanzungen von Büschen und Bäumen eine Nord-Süd- oder eine Ost-West-Ausrichtung haben müssten, ob sie verkrautete Entwässerungsgräben im Wartegau wieder freilegten oder Bodenkarten für das gesamte Osteuropa zwischen Eismeer und Schwarzem Meer in Auftrag gaben, ob klein oder groß, es gab offenbar nichts, das ihrer Aufmerksamkeit entgangen wäre. Das höchste Ziel bestand darin, eine Landschaft für die hierher kommenden deutschen Siedler zu schaffen. Was bedeutete das? Hier gab es die allgemeine Anordnung über die Gestaltung der Landschaft, die 1942 mit der Unterschrift Himmlers herausgegeben wurde. Die Beziehung zur Natur war eine tiefe Lebensnotwendigkeit für den germanisch-deutschen Menschen, so dass die von Menschen einer fremden Rasse verwüstete Landschaft entsprechend neu geordnet werden müsste.
Helft mir, das polnische Volkstum zum arbeitenden Volkstum zu degradieren. Helft mir, unser Volkstum und unsere Jugend zum Herrentum zu erziehen. Dann, meine Männer und Frauen, ist dieser deutsche Ostraum gesichert.
In seiner alten Heimat und in den Gebieten, die er durch seine Volkskraft besiedelt und im Verlauf von Generationen geformt hat, ist das harmonische Bild von Hof, Stadt und Garten, Siedlung, Feldflur und Landschaft ein Kennzeichen seines Wesens. Die Gliederung und die Begrenzung der Feldflur durch Wald, Waldstreifen, Hecken, Gebüsche und Bäume, die natürliche Verbauung von Gelände und Gewässer und die Grüngestaltung der Siedlungen sind bestimmte Kennzeichen deutscher Kulturlandschaften. Sollen daher die neuen Lebensräume den Siedlern Heimat werden, so ist die planvolle und naturnahe Gestaltung der Landschaft eine entscheidende Voraussetzung. Sie ist eine der Grundlagen für die Festigung deutschen Volkstums. Es genügt also nicht, unser Volkstum in diesen Gebieten anzusiedeln und fremdes Volkstum auszuschalten. Die Räume müssen vielmehr ein unserer Wesensart entsprechendes Gepräge erhalten. Die wahrhaft deutsche Landschaft sollte lebendig, aufgelockert, sauber und geordnet, vor allem aber gesund sein. Hier war das Bindeglied die biologische Verbindung zwischen Land und Leuten. Heinz Ellenberger, dessen Fachgebiet die Formen deutscher Bauernhäuser und die Kartografierung der Vegetation waren, fasste es in zwei Begriffspaaren von erschreckender, sinnentleerter Plattheit zusammen. Deutschtum und Landschaft, Blut und Boden. Es konnte als Motto für die Planer stehen, die an der Verwirklichung der Fantasien des Reichskommissars für die Festlegung deutschen Volkstums arbeiteten. Die überwiegende Mehrheit von Himmlers Ansiedlern kam aus den Gebieten, die 1939 dem sowjetischen Machtbereich zugefallen waren, dem Baltikum, dem polnischen Teil Wolhyniens und Südosteuropa. In den Jahren 1939 und 40 kehrten mit Hilfe einer enormen logistischen Anstrengung von SS und Parteiorganisationen eine 500.000 Volksdeutsche heim ins Reich. Für ihre zurückgelassenen Höfe und Geschäfte handelte die deutsche Regierung künftige Getreide- und Öllieferungen aus.
Ihre Marschleistung beträgt 400 bis 500 Kilometer. Endlich auf deutschem Boden. Für jeden Heimkehrer steht ausreichende Verpflegung bereit.
Die Reaktion der Mutter war genauso zwiespältig. Auf der einen Seite wollte sie nicht und heulte. Und auf der anderen Seite sagte sie, der Führer ruft, das ist unsere nationale Pflicht, wir müssen gehen. Dann wurden die Möbel eingepackt, verschalt in Kisten, Container gab es ja nicht. Einiges wurde aussortiert, was also ins Handgepäck gehen konnte und musste. Ja, und dann hieß es nach Riga und aufs Schiff.
Mit sich brachten die Siedlungswilligen ihr bewegliches Eigentum und viele Illusionen über ein drittes Reich, das sie nur aus großer Entfernung kannten. Die ersten Gruppen von Esten und Letten verließen im Herbst 1939 Riga und Reval auf Schiffen, die der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude gehörten.
Nein, die Menschen waren beides. Sie waren voller Abschiedsschmerz, das muss man schon so sehen. Es war ja ihre Heimat, die sie für immer verließen. Darüber waren sie sich auch klar, dass es nicht nur für 1, 2, 3 Jahre wäre, sondern dass es für immer war. Und es war ihre Heimat mit allem, was zu einem Heimatland gehört. Aber einige waren ja doch so erfüllt von deutschem Nationalismus und nun Heim ins Reich, wie der Slogan damals hieß.
Thank you. nachdem sie in Stettin, Memel, Danzig oder Gedingen, 1939 umbenannt in Gotenhafen, angekommen waren, wurden sie aus Lautsprechern mit sentimentalen Liedern über das Blümelein auf der Heide und von uniformierten BDM-Vertreterinnen begrüßt, die ihnen belegte Brötchen reichten, bevor sie in Aufnahmelager und anschließend für längere Zeit in Beobachtungslager überführt wurden, wo sie auf der Grundlage ihrer Rassenmerkmale überprüft und in Kategorien eingeordnet wurden. Im Zusammenhang mit dieser Umsiedlungsaktion kam es zu den ersten systematischen Massenmorden, als mindestens 10.000 Insassen von Nervenheilanstalten in der Umgebung der Hafenstädte Danzig, Stettin und Swinemünde und anschließend auch im Landesinneren in Gaswagen umgebracht wurden. Die Gebäude funktionierte man in Transitlager um.
Vier Rane w oknach były te, co przed wojną. Wszedłem na górę.
Die Gardinen in den Fenstern waren die gleichen wie vor dem Krieg. Ich bin hinaufgegangen und ein Mädchen öffnete. Ich gehe durch die ganze Wohnung, Zimmer, Küche, Bad. Niemand ist da. Es stellte sich heraus, das Mädchen war eine Deutsche aus Estland. Baltendeutsche haben uns unsere Wohnungen weggenommen, als sie von den deutschen Behörden hierher umgesiedelt wurden, aus denen wir dann vertrieben wurden. Die Eltern waren jedenfalls weg, irgendwo im Generalgouvernement. Ich erfuhr damals, dass es auch Polen gab, die nicht ausgesiedelt wurden, weil sie die sogenannte Volksliste unterzeichneten. Das war bei Schulfreunden im Haus der Fall. Sie wohnten also noch dort. Bei dieser Familie, ich hatte eine schwere Grippe mit fast 40 Grad Fieber, konnte ich 2 Nächte bleiben. Dann dachte ich, ich muss zu den Eltern ins Generalgouvernement.
Przenosowali mnie tam. 2 doby chyba u nich byłem. No i potem kombinowałem, żeby się dostać z powrotem do GG.
Der Winter 1939-40 erlebte die effektvollere Ankunft, jedenfalls so effektvoll, dass sie Reichspropagandaminister Josef Goebbels mit Filmmaterial versorgte.
135.000 volksdeutsche Menschen, deren Vorfahren sich einst in Russland angesiedelt hatten, kehrten jetzt heim ins Reich.
Von 135 Volksdeutschen aus Wolhynien und Galizien, die auf dem Landweg in knapp 100 Eisenbahnzügen und 15.000 Pferdefuhrwerken gekommen waren. Himmler persönlich begrüßte das erste Wolhyn-deutsche Fuhrwerk, als dieses im Januar 1940 bei Schneetreiben die Brücke über den San in Czemysl passierte. Es folgten nacheinander 50.000 Litauer, eine zweite Welle von Baltendeutschen aus Estland und Lettland, dann im Herbst 1940 130.000 Volksdeutsche aus Bessarabien und der Bukowina, die über Land oder auf gemieteten Donaudampfern kamen. Alle diese Menschen mussten zunächst in 1500 Lagern ausharren, die der Volksdeutschen Mittelstelle unterstanden. Zu ihnen gehörten ehemalige Sommerlager, Sanatorien, stillgelegte Fabriken und konfisziertes Kircheneigentum. Hier warteten sie in Sorge und Unruhe auf die Ergebnisse der Bearbeitung durch Ärzte in weißen Kitteln und Rassenkundlern, die darüber entschieden, ob sie aufgrund ihrer Rassenmerkmale für eine Wiedereindeutschung geeignet waren und wenn ja, ob sie eine Karteikarte mit einem O für Ost, das heißt tauglich für die Ansiedlung im Osten, oder mit einem A bekamen. Letzteres hieß, dass sie als Landarbeiter im Altreich arbeiten mussten.
Ich schlage den Weg zu einem Schülerheim ein, wo meine Eltern vielleicht untergekommen waren. Unterwegs gehe ich an einem kleinwüchsigen Mann vorbei und im Vorbeigehen denke ich, das könnte Vater sein. Nach ein paar Schritten kehre ich um, hole den anderen ein und Vater? Er war grau geworden. Er muss wohl vor dem Krieg seine Haare gefärbt haben, dachte ich. Er schaute mich an. Henryk! Dann fielen wir einander in die Arme. Ich war zum Baudienst eingezogen. Alle jungen polnischen Männer, die nicht für die deutsche Armee arbeiteten, wurden eingezogen. Ich sprach Deutsch, deshalb war ich Vorarbeiter. Juden haben dort auch gearbeitet, mehr als 500. Einmal befiehlt uns der deutsche Kommandant, ein junger Mann. Er befiehlt uns, die Juden in eine Ecke zwischen der Baracke und einer zu treiben und sie mit Steinen zu bewerfen. Steine gab es dort genug. Ich habe ihm gesagt, meine Männer werden das nicht machen. Ich rief meine Leute, 10 Männer versammelten sich hinter mir. Nochmals, wir machen das nicht. Die anderen polnischen Vorarbeiter, sie kamen übrigens auch aus Poznań, schlossen sich uns an. Ihr kleinen Werkzeugkasten gesteckt für 72 Stunden. Dreimal hintereinander für 72 Stunden.
Das allgemein für diesen Vorgang verwendete Wort war eine weitere jener Metaphern aus dem Bereich des Wasserbaus, die im Repertoire der NS-Euphemismen eine so besondere Rolle spielten. Durchschleusung. Schließlich wurden etwa eine Drittelmillion in ihren neuen Heimen angesiedelt. Gut 70% wurden dem neu gebildeten Reichsgau Warteland zugewiesen. Die Bauernhäuser, Wohnungen und Geschäfte, in die sie einzogen, waren die Bauernhäuser, Wohnungen und Geschäfte von polnischen Katholiken und Juden. Die sogenannte Umsiedlung wurde nur durch die gewaltsame Vertreibung der ursprünglichen Bewohner und Eigentümer ermöglicht, ohne dass diese in irgendeiner Form entschädigt worden wären.
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ankunft in Posen.
Die Schulzewskas wohnten noch hier. Wir haben das Haus angeschaut. Und dann erklärten meine Eltern den Schulzewskas, dass sie nun den Behörden melden würden, dass wir dieses Haus gerne haben würden und dass sie ausziehen müssen.
Wir hören David Blackburns Eroberung der Natur. In dem Falle die Eroberung der polnischen Gebiete durch eine Landschaftsreform, wie sie ganz zur Blut- und Bodenphilosophie der Nazizeit passte und die weitgehend unbekannt ist, wenn es um den Ostfeldzug der Wehrmacht geht.
In den meisten Dörfern und Städten haben die Polen beim Rückzug sämtliche Häuser und Höfe in Brand gesetzt. In unaufhaltsamer Verfolgung rücken die deutschen Truppen nach. Oft trifft sie unerwartet aus dem Hinterhalt das wohlgezielte Feuer aufgehetzter Elemente aus der polnischen Zivilbevölkerung.
Deutsche Gewalt und Brutalität setzte nicht erst mit Himmlers Umsiedlungsprojekt ein. Der deutsche Sieg 1939 war von Razzien und der Ermordung von nicht weniger als 10.000 polnischen Zivilisten im September und den ersten Oktobertagen begleitet. Sie galten den potenziellen Gegnern des neuen Regimes und der polnischen Intelligenz, Lehrer, Studenten, Schriftsteller, Priester, Akademiker und Adlige. Zu den Gewalttaten zählten willkürliche Tötungen, die zum Teil als sogenannte Vergeltungsmaßnahmen für die Tötung deutscher Zivilisten durch Polen am Bromberger Blutsonntag, dem 3. September 1939, deklariert wurden.
Am nächsten Tag habe ich sie dann zum Tor begleitet, in das Sammellager. Und dort standen zwei SS-Offiziere und die haben die armen Menschen, die da langsam gekommen sind mit ihren wenigen Klamotten, mit gewisser Verachtung, hochmütig und irgendwas muss im Innern meines Vaters vorgegangen, die jahrelangen Verleumdung und sein Leid, sein Stolz. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten. Und nur ein Mensch, der sicher ist, dass er in den Tod geht, nur ein Mensch, der weiß, dass er nichts mehr zu verlieren kann, ist auf diese zwei Offiziere zugegangen, hat ihnen geschrien, ihr Verbrecher, ihr Mörder. Zweimal hat er das wiederholt. Und die haben sofort ihre Pistolen gezogen. Und so habe ich meine Eltern aus den Augen verloren.
In jeder größeren polnischen Stadt wurden Juden überfallen und getötet, in Synagogen und anderen Gebäuden erschossen und verbrannt.
Und nach 3 Tagen habe ich erfahren, dass niemand am Leben geblieben ist. Ich wollte das nicht glauben. Ich habe es nicht glauben wollen. Aber was hat mir das genützt? Das hat mir nichts genützt. Sie wurden alle ermordet. Alle.
Der Terror löste bei einigen Wehrmachtsoffizieren Scham aus. Manche beschwerten sich sogar offen. Das Programm zur Festigung deutschen Volkstums erzeugte eine treibende Kraft, die zu einer anhaltenden, erbarmungslosen Vertreibung und sogenannten Evakuierung katholischer und jüdischer Polen führte. In den Städten wurden sie in behelfsmäßigen Lagern zusammengetrieben. Auf dem Land umzingelten SS und Polizeibeamte unter Mitwirkung von jungen Volksdeutschen bei Nacht ein Dorf nach dem anderen und gaben den Einwohnern 45 Minuten Zeit, ihre Häuser und Wohnungen mit einem Minimum an persönlichen Habseligkeiten zu verlassen. Bauernfamilien mussten mit ihren Fuhrwerken in den nächsten Marktort fahren, wo man sie hinter Stacheldraht sperrte, während die Fuhrwerke dazu benutzt wurden, eintreffende Ansiedler zu den geräumten Bauernhöfen zu fahren. Wenn alles glatt ging, kam vorher eine Kolonne deutscher Putzfrauen, die möglichst alle Anzeichen für ein unfreiwilliges Verlassen der Höfe beseitigen mussten, doch häufig fanden die Ankömmlinge die Betten noch warm und auf dem Küchentisch die Überreste eines hastig eingenommenen Mahls. In manchen Fällen wurden Lastwagen eingesetzt, um die Volksdeutschen zu Bauernhöfen zu bringen, von denen gerade die polnischen Eigentümer unter den Augen der Neuankömmlinge mit Gewalt weggeführt und mit denselben Lastwagen abtransportiert wurden.
Meine Eltern gingen durch das Haus und sagten, das Piano soll bleiben und der Bücherschrank soll auch bleiben. Den können wir brauchen. Und es kann sein, dass noch das eine oder andere auch bezeichnet wurde, als das soll bleiben. Die anderen Möbel wurden auch nicht den Schulzewskis gegeben oder zurückgegeben, sondern die wurden weggebracht, wie ich heute weiß, in ein Lager, um dann an andere Deutsche, die hier angesiedelt wurden, verteilt zu werden.
Die Nutznießer reagierten auf ihr Glück, je nach ihrem Bildungsstand und ihrer weltanschaulichen Orientierung, teils mit Genugtuung, teils mit Zufriedenheit, Verleugnung oder auch Schuldgefühlen.
So etwas ist staatlich organisierter Raub und staatlich organisierte Plünderung. Das, was im 30-jährigen Krieg die Kriegsmänner, die Soldatenhorden gemacht hatten, das haben hier die deutschen Behörden gemacht.
Wie tief die Scham oder das Unbehagen auch reichen mochte, die Umsiedlung bedeutete wirtschaftlich einen außerordentlichen Sprung nach vorn. Doch während es in den euphorischen Worten eines anderen Deutschspalten kaum einen Kreis, eine Gemeinde gab, in der nicht die Hakenkreuzflagge vor den Giebeln der Häuser wehte, wurden die von Haus und Hof Vertriebenen mit einem Koffer und einer Barschaft von 20 Swati gezwungen, im Osten eine neue Heimat zu suchen.
Baltendeutsche haben uns unsere Wohnungen weggenommen, als sie von den deutschen Behörden hierher umgesiedelt wurden, aus denen wir dann vertrieben wurden. Die Eltern waren jedenfalls weg, irgendwo im Generalgouvernement.
Weiter nach Osten konnte nach der damals bestehenden Lage nur eines heißen, ins Generalgouvernement. Himmlers im Jahr 1939 formuliertes Ziel, das während des folgenden Jahres mehrfach bekräftigt wurde, bestand darin, alle Juden, etwa 550.000 Personen, und so viele Polen wie nötig aus den annektierten Gebieten zu evakuieren, um Platz für die Volksdeutschen zu schaffen, alles in allem mindestens 1 Million Menschen. Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich und sein oberster Stellvertreter Adolf Eichmann entwarfen eine Reihe von kurzfristigen und vorläufigen Plänen, diese unerwünschten Personen über die Grenze in das Generalgouvernement zu transportieren. Die ersten Güterzüge fuhren im Dezember 1939 nach Osten.
Und nach 3 Tagen ungefähr sind wir dann wieder hier zurück. Und ich erinnere mich kaum, wie das gewesen ist. Ich weiß nur eine Sache, dass der Zug kam, standen hunderte Menschen auf dem Bahnsteig und der Zug war auch voll. Und ich kann mir das bis heute nicht erklären, wie alle in die Waggons eingestiegen sind und alle sind gestanden, so wie Sardinen bis nach Warschau.
Bis zum März 1941 hatten diese barbarischen Transportmittel 400.000 Menschen in den Herrschaftsbereich von Hans Frank deportiert, wo die Juden im Laufe des Jahres 1940 in Ghettos gesperrt wurden, um Wohnraum für die Polen zu rekrutieren, die ihrerseits den volksdeutschen Umsiedlern hatten weichen müssen. Doch die Zahl der Beförderten blieb in jeder Phase weit hinter den ehrgeizigen Zielen zurück. Das hatte zum Teil logistische Gründe. Es gab zu wenig Transportmittel, die man zur selben Zeit dringend für Volksdeutsche benötigte. Außerdem mussten weitere Teile der polnischen Bevölkerung in den Westen transportiert werden, um im Reich Zwangsarbeit zu leisten. Doch der Engpass hatte auch politische Gründe, da Frank von Anfang an alles in seinen Kräften Stehende unternahm, um diese Transporte in das Generalgouvernement zu verhindern. Mit humanitären Skrupeln hatte das allerdings ganz und gar nichts zu tun. Frank und seine Untergebenen widersetzten sich den praktischen Problemen, die durch die Transporter aufgeworfen wurden. Diese waren häufig chaotisch organisiert, ihre Abfahrtszeiten wurden vielfach in letzter Minute geändert und es konnte vorkommen, dass solche Züge eine bis zu 8 Tage währende Irrfahrt hinter sich hatten, bevor sie ihren Bestimmungsbahnhof erreichten, was absehbare Konsequenzen hatte. 1942 erinnerte sich Frank in einer Absprache von engen Mitarbeitern in selbstmitleidigen Worten an diese Zeit. Damals entstanden die Fantasien von der Umsiedlung vieler Hunderttausender von Juden und Polen ins Generalgouvernement. Sie entsinnen sich dieser Schreckensmonate, in denen Tag um Tag Güterzüge ins Generalgouvernement hineinrollten, vollbeladen mit Menschen. Manche Waggons waren bis oben hin mit Leichen gefüllt. Das war eine furchtbare Zeit, in der jeder Distriktchef, jeder Kreis- und Stadthauptmann vom frühen Morgen bis zum späten Abend zu tun hatte, um mit diesem Hereinwogen von im Reich unliebsam gewordenen Elementen, die man plötzlich abschieben wollte, fertig zu werden. Mit anderen Worten, es gab eine Tendenz, das Generalgouvernement als einen Misthaufen zu betrachten, auf dem man allen Dreck des Reiches abkehren und abschieben konnte, wie Frank verlauten ließ. Frank hatte sich vorgenommen, sein Territorium zu einem wirtschaftlich produktiven Gebiet zu machen, ein Vorhaben, in dem er von Göring und selbst von hohen SS-Führern innerhalb des Generalgouvernements bestärkt wurde, in deren Augen die Probleme an Ort und Stelle durch die Politik ihres Chefs in Berlin verursacht wurden. 1940 kam es immer wieder zu Kraftproben zwischen hohen Parteiführern. Als weitere Wellen von Volksdeutschen repatriiert wurden und in Lagern ausharren mussten, wollte Himmler weitere Polen aus dem Wartegau deportieren lassen. Und da die für die Volksdeutschen bestimmten Bauernhöfe zu klein erschienen, mussten für jeden ankommenden Volksdeutschen 3 Polen evakuiert werden. Der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums wollte außerdem Boden für ehemalige Frontsoldaten vorsehen und 30.000 Sinti und Roma aus dem Reich abschieben. Vor allem bestand noch immer der langfristige Plan, alle 550.000 Juden aus den annektierten Gebieten zu entfernen. Auch wenn die Priorität der Beschlagnahme polnischer Bauernhöfe für volksdeutsche Ansiedler bedeutete, dass Polen den Löwenanteil der Menschen ausmachte, die in das Generalgouvernement transportiert wurden, während die Juden im Wartegau in Ghettos gepfercht wurden, vor allem in Lodz, im Ghetto Litzmannstadt. Doch Frank und seine Untergebenen stellten sich stur, bestärkt von Görings Unterstützung und Hitlers stillschweigender Zustimmung, dass aus dem Generalgouvernement etwas anderes gemacht werden sollte als das, was es im Oktober 1939 gewesen war. Pläne für ein Judenreservat in der Nähe von Lublin am Sann wurden aufgegeben und das Tempo der Menschentransporte nach Osten wurde regelmäßig verlangsamt. Während Göring darüber spottete, dass Himmlers Generalplan durchkreuzt wurde, fanden in Berlin unter dem Vorsitz Hitlers mehrere ergebnislose Krisensitzungen statt.
Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die weite Welt. Wozu sind die Füße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die Welt ohne Geld. Von den Bergeshöhen kann man Städtchen sehen und im grünen Tal rauscht der Wasserfall. Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die weite, weite Welt.
Der schnelle Sieg gegen Frankreich schien für kurze Zeit einen Ausweg aus der Sackgasse zu weisen. Jetzt zeichnete sich eine Möglichkeit ab, die erstmals ausgerechnet von einer antisemitischen polnischen Regierung in den 30er Jahren erwogen und anschließend innerhalb der SS von den für Judenpolitik Zuständigen erörtert worden war, die Ansiedlung der Juden auf Madagaskar. Das war ein Vorschlag, der von allen Seiten unterstützt wurde. Für Hitler ebenso wie für Heydrich und Eichmann im Reichssicherheitshauptamt erschien dies als eine Gesamtlösung der europäischen Judenfrage, wie Eichmann im Juli 1940 formulierte, und dies zu einer Zeit, als immer mehr Juden in den deutschen Herrschaftsbereich gerieten. Aus denselben Gründen wurde der Plan von Himmler begrüßt, weil er sein unmittelbares Problem in den annektierten Gebieten betraf, wo er unter dem Druck der Gauleiter stand, die verlangten, dass ihre Juden ausgesiedelt werden müssten. Der Plan war auch für Hans Frank attraktiv, der darauf hoffte, mit seiner Hilfe die große Zahl von Juden im Generalgouvernement loszuwerden, ursprünglich rund 1,3 Millionen, auch wenn diese Zahl bereits durch die hohe Sterblichkeit in den Ghettos reduziert worden war. Während des Sommers 1940 wurden Pläne gemacht, Berichte angefordert und Gespräche mit der Wehrmacht und dem Auswärtigen Amt geführt. Es muss kaum betont werden, dass die Verwirklichung des Madagaskar-Plans hohe Sterbequoten durch Erschöpfung bedeutet hätte, und das war auch beabsichtigt. Schließlich musste er aufgegeben werden, weil Deutschland zu seiner Verwirklichung die Kontrolle über die Seewege im Mittelmeer benötigt hätte Und dazu kam es nicht, weil Deutschland England 1940 nicht besiegen konnte. Was blieb, war ein Denken in Kategorien einer territorialen Endlösung, wie Heydrich es nannte, verbunden mit einer Umsiedlung in ein noch zu bestimmendes Territorium, wie Eichmann im Dezember 1940 in einer Ausarbeitung für Himmler geschrieben hatte. Anscheinend beauftragte Hitler um die Jahreswende 40/41 insbesondere Heydrich mit der Erstellung von Plänen für die Evakuierung aller Juden, die sich im deutschen Machtbereich aufhielten, ein Nachfolgeprojekt des Madagaskar-Plans. Und an dieser Stelle rückten die Pripyat-Sümpfe wieder ins Gesichtsfeld. In den ersten Monaten des Jahres 1941 arbeiteten das Reichssicherheitshauptamt und das Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums weiter an ihren Plänen, ebenso Göring und die Wehrmacht. Es war offensichtlich, dass das noch zu bestimmende Territorium irgendwo im Osten sein würde, denn Juden und Polen weiter in den Osten abzuschieben, war von Anfang an die Standardposition. Doch das Generalgouvernement konnte nicht länger als langfristiges Zielgebiet betrachtet werden, auch wenn die Transporte im Februar weitergingen. Der Gouverneur Frank war nicht das einzige Hindernis.
Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht.
Als die Vorbereitungen für den Überfall auf die Sowjetunion anliefen, Hitler unterzeichnete die Weisung 21, das Unternehmen Barbarossa am 18. Dezember 1940, erhob die Wehrmacht starke Einwände. Die Deportation weiterer Menschen in das Generalgouvernement drohte ein Chaos herbeizuführen und der Wehrmacht für die Mobilisierung dringend benötigtes Personal und rollendes Material der Reichsbahn zu entziehen. Das war der Grund, warum weitere Menschentransporte in das Generalgouvernement im März 1941 abgebrochen wurden. Doch während der bevorstehende Überfall auf die Sowjetunion eine Tür verschloss, öffnete sich eine neue. Die weiten, offenen Räume hinter der sowjetischen Grenze, die in populären deutschen Romanen über den nächsten Krieg immer wieder als ein Gebiet zur Sprache gebracht wurden, wohin man das besiegte polnische Volk verteilen könnte, boten ein potenzielles Terrain für eine Umsiedlung der Juden.
Soll sich ins Drängen und bringen das Mosel zurück. Die Welt ist verschärft für jeden, für alle Menschen glied. Wie nennt man ein bisschen, hat ein bisschen, wie nennt man Mosel und glied. Viele Menschen, sie sehen das Mosel, sie laufen, sie fliehen, sehr viel. Nur das Mosel will sich nicht losen, in Kämen nicht kämen zu mir. Wie nennt man ein bisschen, ach ein bisschen, wie nennt man Mosel in Glied.
Das Denken in diesen Kategorien bedeutete, sich in einem gigantischen Maßstab etwas vorzustellen, das Eichmann tatsächlich in kleinem Maßstab mit dem Nisko-Plan im Oktober 1939 bereits durchgeführt hatte, als mehrere tausend Juden aus Wien, Mährisch-Ostrau und Katowice in die Umgebung von Lublin an der Ostgrenze des Generalgouvernements deportiert worden waren, mit dem Versprechen, sie dort anzusiedeln und umzuschulen. Als sie ankamen, sollten die Jüngeren und handwerklich Begabten Lager bauen und Entwässerungsgräben ausheben. Die anderen wurden bei strömendem Regen über aufgeweichten Wiesen zum Sann geführt und unter Androhung von Waffengewalt gezwungen, über die Grenze in die Sowjetunion zu gehen. Diese improvisierte, unkoordinierte Maßnahme wurde sofort gestoppt, als Himmler beschloss, die Sicherstellung von Räumlichkeiten für neu eintreffende Volksdeutsche habe Vorrang vor einer Vertreibung der Juden aus Wien und dem Protektorat Böhmen und Mähren. 18 Monate später, während des Frühjahrs und Sommers 1941, konkretisierte sich die territoriale Endlösung im Osten, an die Eichmann, Heydrich und Himmler gedacht hatten. Es sollte ein Territorium irgendwo jenseits der aktuellen sowjetischen Grenze sein, über das Deutschland nach einem erwarteten schnellen Sieg über die Rote Armee und dem Zusammenbruch des Bolschewismus würde verfügen können. Die beiden Regionen, die gewöhnlich genannt wurden, waren die Eismeerküste und die Pripyat-Sümpfe. Im Frühjahr 1941 forderte das Planungsamt beim Reichskommissar für die Festlegung deutschen Volkstums unter der Leitung von Reichsobmann Konrad Meyer bei der Reichsstelle für Raumordnung einen Bericht über die an das Generalgouvernement im Osten angrenzenden Gebiete an. In dem Bericht wurden die Pripyat-Sümpfe als ein noch ausbaufähiges Kulturland beschrieben. Es steht außer Zweifel, dass, wie zuvor der Madagaskar-Plan, das Vorhaben, die Juden zu zwingen, sich hier oder am Eismeer anzusiedeln und Zwangsarbeit zu verrichten, als geplanter Völkermord gedacht war. Während die Reichsämter der SS bereits für die Zeit nach der Niederlage der UdSSR planten, und das war nur ein kleiner Teil des mehrfach aktualisierten Generalplans Ost unter der Federführung Konrad Meyers, entwickelte Hans Frank seine eigenen Pläne. Im März 1941, im selben Monat, in dem die einlaufenden Transporte schließlich eingestellt wurden, versicherte Hitler Frank, sein Territorium werde in absehbarer Zeit judenfrei sein und stellte ihm unbestimmt in Aussicht, dass das Generalgouvernement nach Osten erweitert werden könnte. Frank begann mit seinen Vorbereitungen für eine Eingliederung von weißrussischem Territorium, zu dem auch die Pripyat-Sümpfe gehörten, in das man die Juden im Generalgouvernement deportieren könnte. Es ist unklar, ob er über ähnliche Pläne innerhalb der SS informiert war, auch wenn es unwahrscheinlich scheint, dass er darüber gar nichts wusste angesichts seiner häufigen Besuche in Berlin im Frühjahr und im Frühsommer. Im Juli, während der berauschenden Tage des scheinbar unaufhaltsamen deutschen Vormarschs in die UdSSR, unternahmen Frank und sein Stab junger Wirtschaftsfachleute eine große Anstrengung, die Pripyat-Sümpfe dem Generalgouvernement anzugliedern. Bei einer Besprechung am 18. Juli wurde Hans-Julius Schiepers, Leiter des Amtes für Regionalplanung in Krakau, von Frank beauftragt, bis zum nächsten Tag ein Papier vorzubereiten, um eine Erweiterung des Generalgouvernements im Osten zu unterstützen. Anzustreben sei, dass das Gebiet Pripyat-Sümpfe sowie das Gebiet von Bialystok dem Generalgouvernement einverleibt werde. Die Pripyat-Sümpfe bilden die Möglichkeit, in großem Maße Arbeitskräfte in nutzbringender Weise zu Kultivierungsarbeiten heranzuziehen. Am 19. Juli schrieb Frank an Hans-Heinrich Lamers, den Chef der Reichskanzlei, und trug sein Anliegen vor. Er legte das Papier von Schepers über die kolonisatorischen Aufgaben in den Pripyat-Sümpfen bei und teilte Lammers mit, Schepers werde zu dem Thema in Berlin einen Vortrag halten. Es ist nicht bekannt, ob es dazu kam, aber es steht außer Frage, dass Schepers sich in dem Papier sowie einem Aufsatz in der Zeitschrift für Geopolitik ungeniert aus Martin Bürgeners Buch bedient hatte. Schepers schilderte eine primitive Wirtschaft von Jägern und Sammlern, in der die Natur in diesem Raume bis in unsere Tage absolute Herrin der Menschen geblieben sei und schwärmte von den Möglichkeiten eines knapp 1,2 Millionen Hektar großen Torfmoorareals. In einem 100-jährigen Ausnutzungsplan ließen sich hier 2 Millionen Tonnen Torf jährlich gewinnen. Die Zahlen und der uneingeschränkte Optimismus gingen direkt auf Bürgener zurück. Und damit schloss sich Anfang der 40er Jahre der Kreis zu den umweltpolitischen Ansichten Ende der 20er Jahre in Deutschland und einer Großmachtspolitik, die mit der Landschaftsbetrachtung der Nazis im Osten einherging, eine Neuordnung von Osteuropa, wobei die Landschaftsplanung stets verknüpft war mit einer Planung der dort lebenden Menschen und einer Planung des Völkermordes der bisher dort lebenden Menschen. Soweit die Eroberung der Natur für den heutigen Tag, eine Geschichte der deutschen Landschaft in ihrer finstersten Ausprägung, Mitte der 30er Jahre. Wir bleiben da noch ein bisschen am Ball, weil, wie ich finde, dieser Detailreichtum, den David Blackburn hier zusammengetragen hat, ein bisschen die Augen öffnen hilft über das, was generalstabsmäßig stattgefunden hat und eben nicht nur einer Elite zuzuschreiben war, sondern einer generellen Einstellung der Bevölkerung an den Ostgrenzen des Deutschen Reiches. Und das Ganze zu dekonstruieren hilft, was heute so generalstabsmäßig ein Überfall auf die sogenannten Ostgebiete meint. Das Ganze war wohl ein bisschen mehr und auch viel tiefer verwurzelt, als wir uns vielleicht vorstellen können. Wir hörten David Blackburns Eroberung der Natur. Und in 2 Wochen geht es genau hier weiter, nämlich mit einem anderen jungen Neuling aus Krakau, der ebenfalls zu dem Stab der Blut- und Bodenlandschaftsplaner der Nazis gehört.
Krakau, die alte deutsche Stadt an der oberen Weichsel, von Deutschen einst erbaut, von deutschem Bürgerfleiß gestaltet, wurde vom 16. Jahrhundert ab mehr und mehr von den Typen des Ostens überschwemmt, die das Straßenbild schließlich beherrschten.
Komm an! Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.